Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Herr, segne und regiere unser Reden und Handeln durch deinen Heiligen Geist. Amen. Es gibt viele Redensarten, die wir aus der Bibel übernommen haben, die in den Volksmund Eingang gefunden haben und ganz oft bei diesen häufig gebrauchten Redensarten und Sprüchen ist es so, dass wir uns der biblischen Herkunft gar nicht mehr bewusst sind. Bei einigen ist es uns aber durchaus geläufig, dass der Spruch erstmals im Buch der Bücher zitiert wurde. Und einer der Verse, die aus dem heutigen Bibeltext im Gedächtnis bleiben, gehört dazu. Da heißt es, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Der dazugehörige Kontext im Johannesevangelium in Kapitel 8, die Verse 3 bis 11, erzählen uns von der Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin. Dort wird Folgendes berichtet. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wie oft geschieht uns dies im Alltag? Wir verurteilen an anderen etwas, das uns selbst hätte genauso passieren können, oder dass uns selbst vielleicht sogar genauso passiert ist. Wir sprechen innerlich oder im Freundeskreis ein Urteil über einen Bekannten oder einen Prominenten, dessen Lebenswandel durch die Presse geht. Und wir vergessen dabei, dass auch wir nicht fehlerlos sind. Selbstverständlich habe ich das als Kind und Jugendliche auch schon getan. Einen Menschen verurteilt, mir ein Urteil gebildet. Manchmal bin ich dann zu meiner Oma und habe ihr davon erzählt, was ich über den oder jenen denke. Und oft habe ich dabei in schönem Hemsorf-Dialekt gehört, Kind, du darfst nicht mit Stell schmeißen, wenn du im Glashaus sitzt. Das ist zugegebenermaßen die Hemsorf-Variante unseres Bibelverses, inhaltlich aber durchaus dem gleich. Lange habe ich mich geärgert und wollte nicht verstehen, weshalb ich in meiner Urteilsfindung nicht bestärkt, sondern zur Vorsicht und Selbstkritik gemahnt wurde. Mittlerweile ist es mir klar, wie oft können Fehler geschehen, wie oft kann man eine falsche Entscheidung treffen, sich menschlich nicht korrekt verhalten. Niemand ist davor gefeit. Vielleicht ist dieses Bibelzitat gerade deshalb so oft verwendet worden, dass es uns bis heute geläufig ist und leicht über die Lippen kommt. An Jesus können wir uns ein Beispiel nehmen. Sehen wir uns an, welches Verhalten er uns lehrt. Die Schriftgelehrten kommen und zerren eine Frau vor ihnen. Sie haben diese Frau in flagranti beim Ehebruch erwischt. Sie wissen, dass dies nach jüdischem Gesetz mit dem Tod durch Steinigung bestraft wird. Nun wollen sie, und ich unterstelle den Schriftgelehrten hier ein gewisses Maß an Häme, eine Auskunft dieses Rabbi, wie mit der Sünderin umzugehen sei. Es ist gleich, wie Jesus sich entscheidet, ob für das Gesetz Mose oder für die Nächstenliebe. Aus dieser Zwickmühle kann er nicht als Sieger hervorgehen. Ich wäre in so einer Situation wütend über die, die mich so offensichtlich in eine Falle tappen lassen. Ich würde vermutlich meinen negativen Gefühlen Ausdruck verleihen und meine Enttäuschung zeigen. Und was tut Jesus? Er bleibt ganz ruhig. Er sagt zunächst auch nichts. Aber er tut etwas von ganz großer Symbolkraft. Er bückt sich und begibt sich auf Augenhöhe mit der Sünderin, die die Gelehrten ihm vor die Füße auf die Knie gestoßen haben. Was er in den Sand schreibt, bleibt offen, ist auch für das, was wir hier lernen können, nicht erheblich. Entscheidend an dieser Reaktion für uns ist, dass Jesus sich auf Augenhöhe mit der Angeklagten begibt, die Welt aus ihrer Perspektive sieht. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zum gnädigen menschlichen Umgang mit dem Gegenüber. Die Welt aus seinen Augen sehen. Doch die Schriftgelehrten, sie lassen nicht locker, sie bohren weiter, sie dringen auf eine Antwort. Nun richtet sich Jesus auf. Er möchte schließlich auch mit den Pharisäern auf Augenhöhe sein. Ich kann mir das bildlich vorstellen, wie Jesus sich langsam zu voller Mannesgröße aufrichtet, die anwesenden Männer erst intensiv in den Blick nimmt und dann nur diesen einen Satz sagt: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ein Satz, alles gesagt. Rhetorisch finde ich das grandios. Und inhaltlich gibt es dem nichts hinzuzufügen. Jesus legt die ganze Last der Verantwortung, was mit dieser Gesetzesbrecherin zu geschehen hat, zurück in die Hände derer, die nach Gerechtigkeit schreien. Zu deren vermutlichem Leidwesen jedoch erinnert er sie an ihre eigene Fehlbarkeit. Ich vermute, das hat ihnen nicht gefallen. Und die Erkenntnis der eigenen Fehlbarkeit, sie muss die Pharisäer getroffen haben wie ein Blitz. Sie sind unfähig zu handeln. Sie sagen nichts mehr. Sie können sich nur noch umdrehen und gehen. Unnötig ist es zu erwähnen, dass Jesus sich noch einmal bückt, um der Delinquentin in die Augen schauen zu können. Doch was tut Jesus nun, als alle weg sind, als einer nach dem anderen gegangen ist? Er fragt erst einmal: Hat dich niemand verdammt? Die Frau antwortet: Niemand, Herr. Mit dieser Antwort wird er vermutlich selbst erst richtig bewusst, dass die Männer sie eben nicht wegen ihrer Verfehlung an den Pranger gestellt haben, verurteilt haben. Ihr wird bewusst, dass sie mit dem Leben und Heil davon gekommen ist. Sie muss nun keine Strafe mehr fürchten. Soweit eigentlich alles in Ordnung. Aber Jesus lässt es nicht auf sich beruhen. Er ist nicht bereit, über das Vergehen hinwegzugehen. Er schließt sich zwar dem Urteil im Namen des Volkes an, indem er ihr versichert: So verdamme ich dich auch nicht. Er ist sich aber der Schuldhaftigkeit ihres Handelns bewusst. Was er ihr erspart, das ist zutiefst moralisch und menschlich. Das ist die Zurechtweisung und die Anprangerung coram publico, vor aller Augen und Ohren. Ein Grundsatz, der übrigens auch im modernen Jugendstrafrecht noch zum Tragen kommt. Jesus bringt klar zum Ausdruck, dass er zukünftig ein Leben diesseits geltender Gesetze erwartet. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Einmal ist die Ehebrecherin dem Tod entkommen. Ob dies ein zweites Mal in gleicher Situation gelingen könnte, ist fraglich. Da ist das Leben auf dieser Seite der Legalität doch der sicherere Weg. Und Jesus ist hier sehr bestimmend in seiner Forderung. Er sagt nicht, versuche sündlos zu leben oder sündige nicht mehr, wenn es dir gelingt. Jesus spricht ganz klar im Imperativ. In der Schule nannten wir diese grammatische Form die Befehlsform. Und das ist es auch. Sündige nicht mehr. Freundlich spricht er, aber bestimmt und in seiner Aussage klar. Ich fasse zusammen, was wir von Jesus lernen können. Erstens, wenn jemand versucht, dir eine Falle zu stellen, reagiere ruhig und gelassen. Du gewinnst an Souveränität. Zweitens, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, Regeln gebrochen, das Gesetz übertreten hat, begib dich auf Augenhöhe mit ihm, versuch die Welt aus seinen Augen zu sehen. Drittens, erkenne das Urteil der Mehrheit an. Und viertens, wenn du selbst Erwartungen hast, äußere sie klar, unmissverständlich und deutlich, aber nie so, dass die Ehre des anderen verletzt wird. Amen.